Auch ich möchte heute Morgen alle ganz herzlich begrüßen und jedem einen guten Morgen wünschen. Ich weiß zwar, wir haben Sonntagvormittag und viele denken noch nicht an die Arbeit, an die nächste Woche und bei einigen ist es wahrscheinlich sogar verboten, am Wochenende an die Arbeit zu denken und darüber zu reden. Trotzdem möchte ich eine kurze Begebenheit erzählen oder etwas, was ich auf der Arbeit erlebe zurzeit. Ich bin zurzeit im Personalamt bei uns tätig und ich sehe viele Bewerbungen. Bewerbungen um Ausbildungsplätze und auch um Arbeitsplätze. Und bei dieser Tätigkeit habe ich das Auswahlverfahren bei Bewerbungen kennengelernt. Und ich denke, jeder, der schon mal eine Bewerbung geschrieben hat, der kennt die Anforderungen an einen Bewerber. Die Bewerbung, die muss eine einheitliche Form besitzen. Sie muss ordentlich sein. Es dürfen keine Fehler drin vorkommen. Auch das Foto muss passend sein. Dann müssen die schulischen Leistungen stimmen, der berufliche Werdegang wird beachtet und ich habe mir sogar sagen lassen, teilweise wird an der Bewerbung gerochen, um über den Geruch irgendetwas über den Bewerber herauszufinden. Daraufhin werden einige zum Einstellungstest eingeladen und nur die Besten werden dann zu einem persönlichen Gespräch eingeladen, wo nochmal ein Gesamteindruck einfach hergestellt werden soll über den Bewerber. Es gibt also sehr, sehr viele Anforderungen an einen Bewerber. Und nur die Besten kommen weiter. Nur der Beste bekommt die Stelle oder nur die Beste bekommt die Stelle. Das ist ein allgemein anerkanntes und ein allgemein bekanntes Prinzip in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Die Besten gewinnen. Die Anforderungen und Voraussetzungen erfüllen, die kommen weiter. Als ich bei dieser Tätigkeit saß und viele Bewerbungen gesehen habe, fiel mir eine Begebenheit aus der Bibel ein, die wahrscheinlich viele von uns kennen. Es ist eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel, eine Begebenheit aus dem Leben Jesu. Und ich möchte mit uns zusammen den Text aus Lukas 19, Verse 1 bis 10 lesen. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Die Rede ist von Jesus hier. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich möchte mit euch heute zwei Prinzipien, zwei verschiedene Verhaltensweisen näher betrachten, die wir hier in dieser Geschichte kennenlernen und einige Gedanken dazu weitergeben. Die erste Person, die wir zusammen betrachten möchten, ist Jesus. Jesus ist anders. Das ist meine Aussage. Und das sehen wir. Er zieht durch Jericho, eine Stadt, die für damalige Verhältnisse sehr groß war und ein bekannter und bedeutender Handelsplatz war. Natürlich gab es deswegen auch Zölle. Wir hören in der Bibel und in diesem Text, dass es einen Oberzöllner gab. Viele Zöllner sind ihm dann untergeben. Und Jesus zieht durch diese Stadt. Es gibt eine große Menschenmenge um ihn herum. An den Straßen stehen Leute und alle wollen ihn sehen. Jesus zieht durch die Stadt und bleibt plötzlich stehen, hebt seinen Blick und steht unter einem Maulbeerbaum und sieht Zachäus. Wenn ich mir diese Szene so vorstelle, diese Situation vorstelle, da standen wahrscheinlich viele Menschen um Jesus rum, die mit Jesus mit hochblickten und den Zachäus sahen. Zachäus war ein bekannter Mann, das sehen wir aus unserem Text. Und die Leute kannten Zachäus als den Oberzöllner, der verantwortlich war für das Handeln aller anderen Zöllner. Er war zusätzlich auch noch direkter Ansprechpartner für die Römer, denn Jericho war besetzt von den Römern. Und Zachäus war also ein mächtiger, ein reicher Mann, eigentlich höher gestellt als die anderen. Dazu kommt jetzt aber, dass er sehr unbeliebt ist, so wie es die Zöllner zu der Zeit waren. Zachäus war ein Ausbeuter, er nahm oft zu viel Zoll, um sich daran zu bereichern. Und dazu kommt noch, dass er als ein Verräter ist, weil er mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Zachäus, zwar reich, mächtig, aber sehr unbeliebt. Ein Verräter, ein Betrüger, kurz gesagt ein Sünder in den Augen der Menschen. Zachäus erfüllt die Anforderungen nicht. Zachäus erfüllt die Voraussetzungen nicht. Er gehört, hat keinen Platz in der Gesellschaft der Juden. Aber Jesus ist anders. Ich möchte einen Vers lesen aus dem Alten Testament. 1. Samuel 16, Vers 7, wo wir einen Hinweis schon bekommen, oder wo Gott direkt einen Hinweis auf das Wesen Jesu und auf sein Wesen gibt. Ich lese aus 1. Samuel 16, Vers 7. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ein Wesenszug Gottes, Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern Gott schaut auf das Herz. Und Jesus sieht in diesem Augenblick das Herz von Zachäus. Ein Herz, das nicht reich ist, sondern eher arm ist. Zachäus als kleiner, armer Mann, der innerlich leer ist und der Jesus sucht. Wir sehen, Zachäus will unbedingt Jesus sehen, obwohl er zu klein ist und klettert ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf irgendwelches Gelächter, auf einen Baum. Er wollte Jesus sehen. Und diese Eigenschaft, diese Voraussetzung sieht Jesus. Er schaut nicht auf die Anforderungen, die die Menschen haben, auf die Voraussetzungen, die die Juden damals hatten, sondern wir kennen aus der Bergpredigt von Jesus die Aussage, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist die einzige Voraussetzung, die Jesus in diesem Augenblick hat. Ein Suchender, und er lässt sich von ihm finden. Er schaut hoch und lädt sich bei ihm ein, bei Zachäus. Und wir bekommen nicht viele Details aus dem Gespräch zwischen Jesus und Zachäus mitgeteilt. Aber wir lesen in der Bibel in Vers 6, und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Natürlich nahm er ihn auf in sein Haus. Aber ich denke, wir sprechen, wenn wir heute über diese Begebenheit sprechen, von einer direkten Bekehrung, von einer Begegnung mit Jesus, wo Zachäus auch den Herrn Jesus, unseren Vater im Himmel, persönlich in sein Leben aufnimmt und nicht mehr diese innerliche Leere hat. Er ist nicht mehr arm. Er ist jetzt wirklich ein reicher Mann. Das ist die Perspektive Gottes. Jesus ist anders. Gott ist anders. Anders als wir Menschen. Ja, wenn wir die Geschichte weiterlesen, oder wenn wir kurz ein Detail aus diesem Gespräch lesen, da sehen wir sogar, dass diese Bekehrung sofort Auswirkungen hat. Zachäus möchte sein Leben ändern und das ist doch etwas, was wir von einer richtigen Bekehrung erwarten. Wir sehen also eine Begegnung zwischen einem Menschen und Jesus, einem ehemals armen Mann, der jetzt reich ist. Und im Wort Gottes lesen wir, dass im Himmel Freude ist über jeden Sünder, der Buße tut. Eigentlich ist das ein super schönes Ende für die Geschichte, wenn die Geschichte hier zu Ende wäre. Eine Begegnung, ein Mensch wird gerettet. Jesus spricht ihm in Vers 9 das Heil zu, die Rettung. Er gehört zu ihm jetzt. Aber da gibt es auch die zweite Sicht auf die Dinge. Und da sehen wir die Menschenmenge, die Juden, die zu der Zeit in Jericho lebten. Ich habe bereits angesprochen, wie die Menschen Zachäus sahen. Zachäus als Betrüger, als Verräter, als einer, der die Voraussetzungen nicht erfüllt und keinen Platz in der Gesellschaft hat. Ich weiß es auch nicht so genau. In der Bibel steht nur, dass Zachäus zu klein war, um Jesus zu sehen. Aber vielleicht ist es auch so gewesen, dass die Leute Zachäus mit Absicht nicht durchließen. Zachäus war bekannt als Betrüger und es kann sein, dass sie ihn extra und absichtlich ignorierten, ihm die kalte Schulter zeigten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Verhalten ist als das von Jesus. Die pharisäische Überzeugung zu der Zeit war, der Messias wird die Sünder vom Erbe verstoßen und sie züchtigen. Außerdem gab es das Verbot, dass die Juden nicht mit Sündern zusammenwohnen durften und auch keine Gemeinschaft pflegen sollten. Diese Lehre war verbreitet und alle Juden glaubten daran. Und ist es auch teilweise vielleicht verständlich, dass sie murrten und Jesus anklagten. Wir sehen also zwei Verhaltensweisen, zwei verschiedene. Jesus, der keine Voraussetzungen stellt, sondern sagt, ich liebe Menschen bedingungslos. Und die andere Sicht der Menschen, die sagen, wir haben Außenseiter in unserer Mitte. Wir klagen Jesus an und wir verstehen es nicht, dass Sünde angenommen werden. Eine der zentralen Aussagen dieses Textes ist, oder eine der, es gibt viele Aussagen dieses Textes, eine der zentralen ist meiner Meinung nach: Betrachte deine Umwelt mit den Augen Gottes. Sieh deine Mitmenschen an mit den Augen Gottes. Nimm die Perspektive Gottes ein und sei für andere Menschen da. Ich möchte eine Frage stellen. Handeln wir als Kinder Gottes nicht auch so oft wie die Einwohner Jerichos? Wisst ihr, ich spiele sehr gerne Fußball. Ich spiele auch im Fußballverein und habe in meiner Mannschaft viele Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die noch keine Begegnung mit Gott hatten. Und ich kenne ihr Leben und ich kenne auch ihre Hobbys und ihren Lebenswandel sehr genau oder sehr gut teilweise. Vor 2 Wochen kam ein Bibelschüler aus unserer Gemeinde zu mir und erzählte mir, dass auf einer Veranstaltung, die die Bibelschule Prag organisiert hatte, einer von meinen Mannschaftskollegen da war. Er war Teilnehmer da und meine erste Reaktion war: Mensch, was hat der da verloren? Was hat der da zu suchen? Wisst ihr, im Nachhinein muss ich darüber nachdenken und ich stellte mir die Frage: Ist das die Perspektive Gottes auf die Menschen? Ist das das, wie Gott auf uns Menschen blickt und sagt, was hat er da zu suchen? Nein, Gott lässt sich finden, das sehen wir heute aus dem Text. Ich möchte aber noch weitergehen und behaupten, dass wir wahrscheinlich noch häufiger eher zu der großen Menge in Jericho gehören. Ich möchte eine Situation schildern, die, so meine ich, sehr realistisch aus unserem Leben gegriffen ist. Sie kommt auch bei mir immer wieder vor und deswegen möchte ich sie auch schildern. Stellen wir uns folgende Situation vor. Es ist eine Geschichte oder irgendeine Begebenheit über eine Person in unserem persönlichen Umfeld öffentlich geworden. Ein Fehltritt vielleicht, um es beim Namen zu nennen, eine Sünde. Ein Mensch hat eine Sünde begangen, eine Person aus unserem Umfeld. Vielleicht ist diese Person sogar aus unserer Gemeinde. Ich meine, bei mir persönlich beobachtet zu haben und auch in anderen Kreisen, dass wir als Kinder Gottes in diesen Augenblicken oft dazu neigen, über diese Person zu sprechen, egal mit wem. Wir sehen im Text, den wir gelesen haben, in Lukas 19, Vers 7, als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. In einer anderen Übersetzung steht hier, als sie es aber sahen, redeten sie wild durcheinander. Ich denke, dazu neigen wir sehr oft. Wenn Sünde auftritt in unserem Umfeld, dann reden wir sehr häufig darüber. Wir reden mit Mitmenschen darüber, wir reden mit Freunden darüber, wir sind aber nicht für diese Person da. Ist das die Perspektive Gottes auf die Menschen? Ich glaube, nein. Ich möchte kurz zusammenfassen und uns gleichzeitig herausfordern. Jesus ist anders. Er geht durch Jericho und er lässt sich finden von einem suchenden Mann, von einem Mann, der innerlich leer ist. Und er möchte auch heute noch suchenden Menschen helfen. Er sagt nämlich auch in Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir als seine Nachfolger, wir als seine Kinder, Gott, wir als seine Kinder und wir als seine Gemeinde sollten in diesem Punkt Jesus nachfolgen und für andere Menschen da sein. Wir als Gemeinde sollten nach innen wachsen, aber auch nach außen. Sind wir immer für andere Menschen da? Das Prinzip, was ich angesprochen habe, das zieht sich durchs ganze Leben Jesu. Jesus hatte Kontakt zu Zöllnern, er hatte Kontakt zu Fischern, er hatte Kontakt zu kranken Menschen, zu Aussätzigen, auch zu Ehebrechern, also zu Personen, mit denen kein anderer was zu tun haben wollte. Er war für sie da und ließ sich für sie finden. Ich möchte uns fragen, sind wir für andere Menschen da oder reden wir nur über sie und nicht mit ihnen? Vielleicht sitzt auf deiner Arbeitsstelle jemand, ja, bildlich gesehen auf einem Baum und ist auch suchend. Vielleicht ist jemand in deiner Nachbarschaft so. Vielleicht in deinem Freundeskreis, vielleicht auch hier in deiner Reihe im Gottesdienst. Jemand, der sucht, der innerlich leer ist, weil er gesündigt hat und eine Begegnung zu Gott braucht. Siehst du ihn? Hilfst du ihm vielleicht? Ich möchte uns ermutigen. Lass uns nicht wie die Menschenmenge Voraussetzungen und Anforderungen stellen an die Menschen, sondern lasst uns die Menschen, unsere Mitmenschen, unser persönliches Umfeld mit den Augen Gottes sehen. Lasst uns als Kinder Gottes, als Gemeinde für Suchende und für Sünder da sein. Ganz praktisch können wir das machen, indem wir nicht über sie reden, sondern für sie beten, zum Beispiel. Jesus lud sich beispielsweise bei Zachäus ein. Es fand die Begegnung statt. Lasst uns Menschen werden, die die Umwelt mit den Augen Gottes sehen und für andere da sind. Das ist die Herausforderung, die ich einem jeden mitgeben möchte für die nächste Woche. Denn Gott ist immer noch ein anderer Gott. Er sucht Menschen und er nimmt suchende Menschen an. Amen.